Ich mag keine Konflikte, bin diplomatisch und verständnisvoll gegenüber anderen. Puh, ja, also mögen ist ja auch ein großes Wort. Und ob ich jetzt diplomatisch bin, keine Ahnung. Ich würde sagen, das kommt auf die Situation an. Kreuze ich mal neutral an. Nächste Frage. Auf andere wirke ich gesellig und fühle mich wohl, wenn ich unter Menschen bin. Ja, also wie ich auf andere wirke, kann ich ja erstmal überhaupt nicht sagen, weil ich bin ja nicht die anderen. Oh, und ob ich mich jetzt immer so wohl fühle, wenn ich unter Menschen bin, kommt total auf die Situation an und auf die Menschen. Boah, ja, kreuze ich auch mal neutral an, kann ich irgendwie nichts zu sagen. Hi, falls du dich jetzt fragst, was ich hier gerade mache, ich beantworte Fragen aus einem Persönlichkeitstest. Kommt dir bekannt vor? Falls nicht, gehörst du vermutlich zu einer Minderheit der arbeitenden Bevölkerung, die noch nicht analysiert wurde. Deine Chancen, dass deine Persönlichkeit irgendwann aber auf Farben reduziert oder mit einem Typen überschrieben wird, die stehen allerdings gar nicht so schlecht. Insbesondere dann nicht, wenn du dich auf eine neue Position bewirbst. Denn mittlerweile ist es so, dass ein Viertel der deutschen Unternehmen Persönlichkeitstests sogar im Rahmen von Auswahlverfahren anwendet. Tendenz steigend. Aber es muss überhaupt gar kein Stellenwechsel notwendig sein, um zu erfahren, welcher Typ du bist. Auch im Rahmen von Teamentwicklungs- oder auch Führungskräfteseminaren sowie Kommunikationstrainings greift man gerne auf sie zurück. Der Gedanke dahinter ist ganz einfach. Wenn ich weiß, welche Persönlichkeit in mir steckt, dann kann ich meine Persönlichkeit natürlich auch entwickeln. Oder entwickelt werden, na, ist ja auch egal. Also viel besser ist ja, wenn ich ableiten kann, was meine Chefin oder mein Chefchef und mein Kunde für ein Typ sind. Dann kann ich ja typgerecht kommunizieren, weil ich weiß dann ja, wie der tickt. Und vielleicht hilft mir das auch dann, meine beruflichen Ziele besser zu erreichen. Also das ist quasi sowas wie Selbstoptimierung Next Level. So weit, so gut? Na, wir werden sehen. In der heutigen Episode diskutieren mein Kurswechselkollege Arne und ich über den Sinn und Unsinn von Persönlichkeitstests im Arbeitskontext. Wir werden besprechen, was diese Tools überhaupt messen, was sie im heutigen Arbeitskontext aus unserer Sicht leisten können und natürlich verraten wir dir auch, wo Anknüpfungspunkte und vielleicht auch Denkfallen für die Organisations- und Teamentwicklung lauern. Also ganz viel Spaß dir bei unserer neuen Episode.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Dann fangen wir an, oder?
Dann fangen wir an.
Genau. Du hast, Alina, das gerade schon gesagt, soll ich auf den Knopf drücken? Nee, ich habe zu dir gesagt, drück mal auf den Knopf und du warst ganz überrascht, dass du hier als Admin in unserem Account bist und sagtest, ach so, ich bin ja die Herrscherin. Interessantes Statement. Wir wollen über Persönlichkeit sprechen heute und mal sehen, wie viel Herrscherin so in dir steckt oder vielleicht auch in anderen. In diesem Sinne, freue mich, dass es geklappt hat.
Vielleicht sagst du noch, dass wir ein Vorgespräch hatten und schon mal so ein bisschen über unsere Persönlichkeitsprofile gesprochen haben und wir mit einem zwinkernden Auge festgestellt haben, dass ich ja relativ viel Rotanteil habe. Nicht, dass ich hier so antisozial rüberkomme, ne? Das wäre irgendwie nicht so cool.
Okay, dann wie fange ich den nächsten Satz an? Du als roter Typ. Nein. genau, es soll um Persönlichkeit gehen und wenn du den Kurswechsel-Podcast schon mal eine Zeit lang hörst oder gehört hast, dann sprechen wir viel über Arbeit und diese Brücke wollen wir mal herstellen, zumal ja auch im Arbeitskontext wir immer davon sprechen, mit gewissen Typen zusammenzuarbeiten. Das wird besonders interessant, wenn wir über so Themen nachdenken wie Führung, Teamentwicklung, Zusammenarbeit ganz allgemein. Und es gibt ja durchaus Tools oder Instrumente, die, um das mal defensiv zu formulieren, vorgeben, Persönlichkeit zu vermessen. Ja, da kommt das dann auch her, dass man sagt, ich bin eher ein roter Typ oder ein blauer Typ. Da wollen wir drauf gucken und mal uns die Frage stellen, welchen Wert liefern solche Tools denn eigentlich und was kann ich vor allem im Kontext von Arbeit oder vielleicht auch darüber hinaus damit anfangen. Aber vielleicht leitest du mal ein, Alina, Persönlichkeit ist so ein großes Wort. Was darf ich verstehen, wenn du von Persönlichkeit sprichst?
Jo, startest du gleich mit einer großen Frage. Ich würde sagen, ohne eine wissenschaftliche Genauigkeit jetzt an den Tag zu legen, können wir uns, glaube ich, gut darauf verständigen, dass wir sagen, Persönlichkeit ist sowas, ich sag mal, relativ stabiles oder relativ stabile Merkmale einfach im Erleben und Verhalten. Ja? Also ich glaube auch ausgelöst so ein bisschen durch die Frage, wie ticken Menschen eigentlich? Na, also wir sind die ganze Zeit von Menschen umgeben und das ist ja auch, das kennst du vielleicht auch als Psychologe, ne? Mir wurde häufig die Frage gestellt, hast du das eigentlich studiert, damit du dich selber besser verstehen kannst? Und vielleicht ist dir das auch irgendwie
mal weggelaufen. Die Antwort ist ja.
Ja, genau, die Antwort ist ja. Und ja, das ist auch immer die grundlegende Frage in der Psychologie gewesen, warum verhalten sich Menschen eigentlich so, wie sie sich verhalten? Und ein ganz, ganz großer Bestandteil ist eben die Persönlichkeitspsychologie, die sich mit diesen Fragen extrem auseinandergesetzt hat. Und da kommen wir dann relativ schnell auch, glaube ich, zu alltagstauglichen Begriffen wie Temperament, Gewohnheit, Stress, Affekt, Bedürfnisse, Motive. Das sind alles so Begriffe. Da hat, glaube ich, jeder von uns ein gewisses Gefühl dazu, was das eigentlich, was das ist. Und wenn man das zusammennimmt, dann hat man, glaube ich, eine relativ gute Vorstellung davon, was dieser Persönlichkeitsbegriff ist.
Können wir, wenn du Motiv sagst, da zumindest eine kleine Brücke schlagen, auch zum Thema Motivation? Also das steckt ja, als ja der gleiche Wortstamm. Mhm. Was treibt mich eigentlich an? So würde ich es mal formulieren. Auch das ist sicherlich Teil meiner Persönlichkeit, oder?
Ja, also das kann man schon so sagen. Vom Prinzip her sind Motive eigentlich sowas wie intelligente Bedürfnisse. Also ein Bedürfnis ist erstmal was, das hat auch viel mit Affekt zu tun. Ne? Aus einer Situation ziehe ich etwas positiv oder etwas Positives oder etwas Negatives. Und im Laufe meines Lebens kristallisieren sich dann gewisse Tendenzen raus, kann man vielleicht sagen. Also wenn ich einen positiven Affekt daraus ziehe, mich mit Leuten zu umgeben, weil mir das irgendwie was gibt in der Situation, bildet sich ein Erfahrungsnetzwerk und daraus entsteht so die Theorie, eine Art Anschlussmotiv. Ne? Also so diese Motivation, weil ich in der Vergangenheit häufig positive Erfahrungen gesammelt habe, in den Gesprächen mit Menschen, suche ich diese Situationen gezielt wieder auf. Und deswegen spricht man eben davon, dass es ja intelligente Motivstrukturen dann sozusagen sind oder Bedürfnisstrukturen, genau.
Mhm. Heißt das konkret, also wenn ich die Erfahrung gemacht habe, vielleicht in der Schule schon, ich habe da Referate gehalten und kam immer super an damit, und das hat mir ein positives Gefühl gegeben, dann habe ich vielleicht im Erwachsenenalter eine einigermaßen stabile Tendenz dahin, diese Momente zu suchen, wo ich diese Erfahrung machen kann. Absolut. Ja, vielleicht vor Publikum zu stehen, Anerkennung zu bekommen für das, was ich da tue. Das könnte, mal angenommen, ich bleibe mal bei den 3 Referaten, ich bin da krachend gescheitert mit dem, was ich mir da vorgenommen habe. Das verursacht so eine Tendenz, in Zukunft solche Situationen zu vermeiden. Mhm. Ja, so.
Genau. Und wenn man das noch weiter eindampfen will und auch ein bisschen abhängig davon, welcher Theorie man folgt, kann man sagen, das Ganze differenziert sich so in 3 Hauptmotive. Einmal ein Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Anschlussmotiv ist genau dieses, ich umgebe mich mit Menschen, ziehe viel aus Kommunikation mit anderen, also so ganz vereinfacht.
Ich möchte gemocht werden, die Beziehungsebene ist mir wichtig, sowas.
Absolut, genau. Und Machtmotiv, vielleicht dazu auch noch ein Satz, weil es im Deutschen häufig sehr negativ besetzt ist, ist weniger so dieses, ich möchte andere manipulieren, als das, ich möchte Dinge in Bewegung setzen, sowas.
Im Englischen sagt man tatsächlich auch Power, glaube ich.
Ja, ne? Genau. Also so Dinge in Gang setzen, so ein rühriger Typ sein, das passt da vielleicht umgangssprachlich am besten rein. Ja. Mhm. Einen Einfluss haben, sagt man auch.
Ja, oder wie sagt man so schön, sein Glück selbst in die Hand nehmen. Also ja. gestalten können.
Genau. Ja. Ist eigentlich ein ganz schöner und guter Begriff, so Gestalter, Gestalterin sein. Ja. Mhm.
Genau. Okay, jetzt gibt's da, ich weiß gar nicht, ob ich das habe ich schon wieder vergessen, ob ich das eingangs gesagt habe, ja, unterschiedliche Tools und Instrumente, die naja, sich mit diesem Thema beschäftigen und ich sagte, glaube ich, vorgeben, das in irgendeiner Weise vermessen zu können. Mhm. Also Big Five ist ein sehr bekannter Struktogramm, DISC, GLIFO, Insights, Reese Profile, so ein paar fallen mir da ein. Vielleicht mal, was macht so ein Tool, wie funktioniert so ein Tool und was kriege ich da eigentlich am Ende für ein Ergebnis raus, wenn ich sowas mal mache?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit den Big Five an, weil sie wissenschaftlich unserem Anspruch, glaube ich, am ehesten gerecht werden. Ich sag vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Ich sagte ja eingangs schon, wir beschäftigen uns als Psychologen viel mit der Frage, wie ticken Menschen? Und der Ansatz bei den Big Five war damals, man hat ein Wörterbuch durchgeforstet und hat Wörter sortiert. Man nannte das lexikalischer Ansatz und hat diese Wörter, hat quasi aus diesen Wörtern Faktoren gebildet. Und diese fünf Faktoren, die daraus entstanden sind, waren Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, das ist so dieses, man geht nach außen, Verträglichkeit und eine emotionale Labilität. Ne? Also hat man mit statistischen Verfahren dann sozusagen zusammengebracht.
Ich glaube, das Letztere, da kurz rein, das ist sowas, ich bin sehr stressanfällig, genau. Mache mir häufig Sorgen. Oder auf der anderen Seite, ich bin sehr stressrobust und durchaus optimistisch. Also genau. Ich halte nicht jeden Schnupfen gleich für eine, oh Gott, das ist ein Vorzeichen für was ganz Schlimmes, sondern ich kann da relativ locker mit umgehen, sei es halt Schnupfen.
Ja, ganz genau. So, da hat man halt geguckt und hat halt diese fünf Faktoren herausgefunden und hat dann natürlich geguckt, finden wir das eigentlich auch in unserer Umgebung wieder. Die Kernannahme war halt, so wie Menschen also sprechen, so findet sich das auch in der Umwelt sozusagen wieder. Ne? Also weil Menschen ihre Umwelt ja auch durch Sprache konstruieren. Und dann hat man das quasi abgeglichen und mittlerweile beziehen sich, glaube ich, unter anderem 3000 Studien auf dieses Big Five-Konstrukt. Insofern sagen wir, ist es relativ valide. Also das, was es vorgibt zu messen, finden wir auch in den Testergebnissen wieder. Das ist ja was, was uns Psychologen immer ganz, ganz wichtig ist, ne, dass wir das auch irgendwie statistisch abbilden können, dass wir da keinen Quatsch messen. So, und das ist tatsächlich was aus meiner Sicht einigen Instrumenten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, vielleicht auch so ein bisschen abgeht. Also diese Big Five werden halt in der Wissenschaft eingesetzt. Die haben einen hohen Anspruch auch an Genauigkeit. Und das geht dem ein oder anderen Instrument, auf das wir gleich eben noch zu sprechen kommen, so ein bisschen ab, würde ich sagen. Mhm.
Genau, jetzt denke ich gerade drüber nach, wie wir da gut anschließen mit der Frage, warum brauche ich das im Arbeitskontext? Oder also um das vorwegzunehmen, wir beide haben ja mal so einen Persönlichkeitstest gemacht. Du, glaube ich, mehrere sogar, ne? Mhm. Bei mir war es das Reese oder Reese Motivation Profile und ist schon ein paar Jahre her jetzt, aber ich habe da, ich glaube, 128 Fragen beantwortet zu unterschiedlichen Lebenssituationen und dann ist mir ausgeliefert worden so ein Bild mit 16 Lebensmotiven. Das ist sowas wie Macht steckt da drin, Anerkennung, Ordnung, innere Ruhe heißt es da, glaube ich, diese Stressanfälligkeit und so weiter und so fort. Mit unterschiedlichen Ausprägungen und es wurde mir angezeigt, in dem Motiv bist du in die eine oder andere Richtung so im Normbereich oder das ist eine signifikante, wie sagt man?
Abweichung?
Abweichung, ich wollte Auffälligkeit sagen. Auffälligkeit. Das ist auch schon. genau, so. Und jetzt habe ich das vorliegen und was mache ich da jetzt mit?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also meine Beobachtung dazu ist, dass, du hattest es ja eingangs auch schon erwähnt, insbesondere bei Führungskräfteentwicklungen oder auch bei Motivationsseminaren oder whatever, häufig diese Persönlichkeitstools eingesetzt werden, um den Umgang miteinander irgendwie zu erklären. Also dann wird versucht, eine Brücke zu bauen, in dem gesagt wird, ja, wenn du den Arne besser verstehst, dann kannst du auch besser mit ihm kommunizieren. Was erstmal aus meiner Sicht eine ganz gute Idee ist, auf einer Reflexionsebene. Also du hattest das ja eben auch schon gesagt, du hattest das, glaube ich, auch in der Coaching-Ausbildung damals erfahren dürfen, ne, das macht ja auch erstmal was mit einem, dass man in dieses Reflektieren reinkommt und das erstmal auch überprüft, so stimmt das bei mir eigentlich, wie sieht das aus mit der inneren Ruhe, ist das jetzt vielleicht hier gar nicht richtig abgebildet, und dann kann man ja auch mit den Menschen darüber in die Kommunikation gehen. Also das war was bei den diversen Persönlichkeitstests oder Instrumenten, mit denen ich so in Kontakt gekommen bin. Das fand ich immer eigentlich so den spannendsten Moment. Einmal so, was kommt da überhaupt raus, nachdem ich da diverse Fragen beantwortet habe, und dann auch in diese Überprüfung zu gehen. Passt das zu meinem Selbstbild, und wie nehmen mich andere eigentlich wahr? Also das war für mich immer so dieser spannende Moment sozusagen. Und deswegen ist es, glaube ich, halt auch so beliebt in Teamentwicklungssessions, das eben mit reinzunehmen, zu sagen, ja Mensch, ne, wie tickt der denn, wie tickt die denn? Ja. Mhm.
Gut, jetzt ist, ich wollte gerade sagen, ob das jetzt wirklich immer positiv ist und wirkt in so einer Teamentwicklung. Also ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Du hast ja schon gesagt, ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung gemacht, und da war es natürlich in dem Rahmen ein Instrument für uns, um erstmal klar in die Eigenreflexion zu gehen. Mhm. Aber dann mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammen diese Ausbildung gemacht habe, auch miteinander darüber zu sprechen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du dabei gewesen wärst, dann hätte ich dir mein Profil mal vorgelegt und gesagt, guck mal, so sehe ich das. Ich glaube, dass das stimmt. Ich finde mich in folgenden Situationen, da merke ich das auch ganz stark, ne? Dass ich nicht so ein ausgeprägtes Ordnungsmotiv habe, zum Beispiel. Ne? Also wenn ich sehr stark nach Plan arbeiten muss und viel vorgegeben bekomme, fühle ich mich persönlich irgendwie in meiner Kreativität und Freiheit eingeschränkt. Mhm. Während ich andere Menschen beobachte, und das ist, glaube ich, jetzt so der erste Moment, was passiert danach, ich das Gefühl habe, der ist da völlig anders unterwegs.
Ja. Und das ist ja auch erstmal, egal bei welchem Tool wir jetzt sind, auch in Ordnung, dass das so passiert, weil diese Tools, die eben, ich sag jetzt mal, nicht so diesen wissenschaftlichen Anspruch haben, wie vielleicht, keine Ahnung, die Big Five, die, keine Ahnung, durch 3000 Studien gegangen sind und validiert wurden, ist es ja trotzdem so, dass damit gewisse Verhaltens- und Wahrnehmungspräferenzen, und das ist halt auch so das Stichwort Präferenzen, abgebildet werden. Und das bietet halt eine schöne Reflexionsmöglichkeit. Und das ist für mich vor dem Hintergrund auch erstmal fein. Was ich halt finde, was häufig zu wenig diskutiert wird, ist genau der Kontext, in dem das stattfindet. Mhm. Denn ich denke, eine Coaching-Ausbildung, die natürlich mehr oder weniger auch darauf ausgelegt ist, ne, irgendwie auf Persönlichkeitsentwicklung und Co. abzuzielen, bietet einen ganz anderen Rahmen, darüber zu diskutieren, als das häufig irgendwie in Team-Sessions überhaupt gewährleistet werden kann. Denn das ist ja auch was super Persönliches. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, ob ich vielleicht mit meinen Teamkollegen auf der Arbeit das teilen will. Und das so vorauszusetzen, ist gegebenenfalls auch schon etwas, was ich als übergriffig bezeichnen würde.
In höchstem Maße. Also um meine Meinung dazu gleich mal eben hier zu spoilern.
Ja, genau.
Genau das wollte ich sagen. Also zu dieser Coaching-Ausbildung habe ich mich ja freiwillig entschieden. Es war losgelöst von meinem Arbeitskontext mit Menschen, die ich in diesem Rahmen kennengelernt habe. Das heißt, wir waren alle in der gleichen Ausgangssituation. Ja. Und wir konnten einander nichts. Ja. So will ich mal formulieren. Wir kamen alle von unterschiedlichen Arbeitgebern. Es war jetzt nicht so, dass wir, und es ist ja durchaus im Rahmen unserer, ich bleib mal bei dem Beispiel, in dieser Gruppe sowas wie ein eigenes Sozialsystem entstanden.
Absolut, ja.
In dem wir jetzt gesprochen haben, das sich nicht vermischt hat mit den jeweiligen Arbeitskontexten von jedem Einzelnen. Mhm. Jetzt passiert in Unternehmen Folgendes, dass Personalabteilungen, TeamleiterInnen, Teams für sich selber vielleicht auf die Idee kommen, wir nehmen uns jetzt mal so ein Tool. Und jetzt macht man das ja nicht irgendwie so als Team-Event, weil es gerade mal spaßig ist, da einen Tag lang drüber zu sprechen, sondern man verspricht sich ja irgendwas davon. Du hast schon was angedeutet, dass die Zusammenarbeit besser wird, dass man einander besser versteht. Mhm. Jetzt hast du das, glaube ich, gerade schon angedeutet. Der Kontext in diesem Team ist ein anderer als bei mir in meiner Coaching-Ausbildung zum Beispiel. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was du damit meinst.
Ja. Du sagtest, es ist eben schon ein anderes Sozialsystem, und ich glaube, ich kann das an einem Beispiel mal ganz konkret machen. Und zwar, eine Bekannte von mir hatte die Option, Führungskraft zu werden. Und vor dem Hintergrund musste sie auch durch ein Assessment durch. Und da wurden auch diese Persönlichkeitstests gemacht und wurde nachher der Bereichsleitung vorgelegt. Und mit Blick auf ihr Strukturmotiv sagte damals die Bereichsleitung, Frau so und so, mit Blick auf ihr Strukturmotiv muss Ihnen doch was auffallen. Sie sind ja selber überhaupt nicht strukturiert. Wie wollen Sie denn andere führen? Ja, das führte dann dazu, dass die Person das Unternehmen verließ, weil die Entwicklungschancen da irgendwie nicht mehr so gegeben waren. Und das ist, glaube ich, was, wo man echt gucken muss. Du sprachst es eben schon an, in welchem Kontext man das einsetzt, weil diese Tools, oder ich sage das mal anders, weil falsch interpretiert wird, was sie zu leisten imstande sind. Mhm. Wir hatten eben gesagt, das für sich selber zu reflektieren, kann eine totale Chance sein. Jetzt muss man aber so ein bisschen verstehen, ich hatte eingangs gesagt, Persönlichkeit ist etwas, das ist relativ stabil. Und jetzt muss man verstehen, was verstehen wir Psychologen denn unter diesem Begriff relativ stabil? Mhm. Das kann ein Merkmal sein, was über, so wird es in der Literatur auch gesagt, Wochen und Monate anhält. Das kann sich aber auch verändern. Das heißt, Persönlichkeit ist eigentlich gar nichts, was absolut total konstant ist und was losgelöst von der Situation ist, also losgelöst vom Kontext. Da kommt man jetzt halt eben auch stärker hin, kommt auch die Forschung stärker hin, dass eben gesagt wird, die Situation beeinflusst unser Verhalten viel, viel stärker, als wir es ursprünglich gedacht hätten. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil die Frage, die müssen wir uns ja aus meiner Sicht insbesondere auch als Organisationsentwickler ganz stark stellen, wenn wir in Organisationen unterwegs sind. Habe ich einen ganz anderen Kontext, ob ich in einem Team unterwegs bin, ob ich in einem Bereich unterwegs bin. Es sind immer andere Sozialsysteme, weil immer wieder andere Menschen miteinander kommunizieren. Das ist nicht, wie soll ich sagen, obligatorisch. Mhm. Also mein Verhalten als Alina ist nicht obligatorisch überall gleich. Und das heißt nicht automatisch, dass ich irgendwie eine multiple Persönlichkeit habe oder so. Das ist total normal. Ja.
Ja, wir beide untereinander sprechen ja auch oft von den unterschiedlichen Arnes und den unterschiedlichen Alinas, ne? Wo ich sage, der Dorfarne, da komme ich her, da bin ich auch noch oft. Mit den Freunden, mit denen ich groß geworden bin, da sprechen wir automatisch über andere Themen. Wir verhalten uns auch anders zueinander und miteinander, als ich das beim Kunden vor Ort als Kurswechsler tue.
Ja, und das hat ja auch was damit zu tun. Darüber hatten wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Ich komme als Mensch auf die Welt und dann lerne ich ganz schnell, wie ich eine Anschlussfähigkeit an ein soziales System herstellen kann. Also Freundeskreis, Schule, Ausbildung, Studium, Fußballmannschaft, Reitverein, ganz egal. Ich entwickle ganz viel Fingerspitzengefühl. Was kann ich bei unterschiedlichen Personen in einem unterschiedlichen System sagen und was kann ich nicht sagen? Mhm. Und so passiert es manchmal, dass wenn mich eine Freundin anruft, ich eine ganz andere Tonlage einschlage, als wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter telefoniere oder mit dir. Weißt du, also das ist so eine eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, dass unsere Persönlichkeit nicht so statisch ist wie so ein Findling. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man diese Tools einfach macht, ne?
Genau, und genau darin liegt aus meiner Sicht das Problem oder eins der Probleme, nicht generell an diesen Tools, sondern am Einsatz im Kontext ja. Arbeit und mit der Absicht, daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Denn, und du hast gerade schon angesprochen, wir sprachen von relativ stabil. Ich komme mal anders. Eine Urangst bei uns Menschen ist es, ausgegrenzt zu werden. Bringt die Evolution so mit sich. Das hieß vor, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Jahren, keine Ahnung, den sicheren Tod. Mhm. Und das tragen wir in uns. Wir wollen dazugehören. Ne? Ganz grundsätzlich. Und jetzt komme ich ja rein, möglicherweise. Ich glaube, es ist ganz gut, das mal an so einem neuen Mitarbeiter festzumachen in dem Unternehmen und guck erstmal, wie tickt der Laden hier und wie muss ich mich hier verhalten, damit ich dazugehöre. Und das heißt, die Aussagekraft dieser Persönlichkeitstools, mal abgesehen von testtheoretischen Kriterien, ist im Arbeitskontext aus meiner Sicht relativ gering. Weil sich dieser Mensch, der da mein Beobachtungsgegenstand sozusagen ist, ja immer bezugnehmend auf den Arbeitskontext verhält. und irgendwann auch in diesem Kontext ein eigenes Denken ausprägt.
Ganz genau. Vielleicht könnte man an der Stelle schon fast sagen, das ist einfach ein bisschen unterkomplex, dann zu sagen, das ist ein roter Typ oder das ist ein blauer Typ. Ich treibe das jetzt mal bewusst auf die Spitze, ne? Aber das ist genau leider, was ich häufig beobachtet habe. Man führt dann diese Tools durch und dann wird eben eine falsche Interpretation gezogen. Also ich mache es mal im Beispiel ganz, ganz konkret. Da ist jemand vielleicht nicht mit dieser roten Tendenz, also so dieses offen sein und Dinge in Bewegung setzen. Es wird häufig so mit dieser Farbe Rot assoziiert, über die unterschiedlichen Tools sozusagen gestreckt. Und dann sagt man so, ja, der eignet sich nicht als Vertriebler oder so, ne? Oder genau dieses Beispiel mit dem Strukturmotiv. Und das ist halt so schwierig, weil das Menschen dann natürlich eben auch begrenzt, wenn eben eine falsche Interpretation gezogen wird. Und deswegen sollte man das echt, also ich glaube halt so zum Perspektivwechsel ist es cool, darüber zu reflektieren, das kann total helfen, aber im Arbeitskontext birgt das auch ganz viel Fallstricke.
Ja, vielleicht erinnerst du dich an das Gespräch, was wir letzte Woche hatten, über den ehemaligen Kollegen von mir, wo ich dir gesagt habe, den kannte ich seit Jahren privat und dann sind wir Kollegen geworden. Mhm. Erstens ihn zu erleben bei der Arbeit, aber auch zu hören, wie über ihn gesprochen wird, war ein völlig anderes Bild von dem Typen, den ich privat kannte. Und ich habe ihn ja auch so bei der Arbeit dann erlebt. Und es war irgendwie, also sobald die Krawatte weg war, damals trug man Krawatte in meinem Umfeld, habe ich es mit einem ganz anderen Typengefühl zu tun gehabt, ne?
Ja, und noch dazu kommt etwas, was ein bisschen ein Wahrnehmungsfehler auch ist. Wir hatten eben schon über Situationen gesprochen. Wir Menschen, so fange ich mal an, haben die Tendenz, Verhalten von anderen zu beobachten und das auf Persönlichkeit zurückzuführen. Zu sagen, ne, das ist halt so ein Typ, das ist halt ein Roter, der ist halt so ein bisschen cholerisch, oder das ist ein Blauer, der ist total perfektionistisch. Und den Kontext dabei halt zu vergessen. Wohingegen wir eher dazu neigen, unser eigenes Verhalten auf die Situation zurückzuführen. Also das Scheitern im Projekt hatte nichts mit meiner eigenen Unfähigkeit zu tun, sondern ich wurde ja auch nicht richtig unterstützt, so, ne? Also Situationszuschreibung zu tun. Und das nennen wir in der Psychologie eben Actor-Observer-Bias. Also man hat da immer einen Wahrnehmungsfehler. Und was wir daraus vielleicht ziehen können, ist, Verhalten wird deutlich weniger durch Persönlichkeit beeinflusst, in etwa 7% kann man sagen, als durch den Kontext 93%. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann weiß man auch ungefähr, inwieweit man diese ganzen Tools einordnen kann. Mhm.
Das heißt, ich beobachte dich in irgendeiner Situation bei der Arbeit, wie du vielleicht, weiß ich nicht, mir fällt kein gutes Beispiel ein. Jedenfalls auf Basis meiner Beobachtung gehe ich raus und sage, die Alina, die ist so ein Typ. Genau. Ne, die hat's, wenn die in so eine Situation kommt, dann blüht die richtig auf.
Ja.
Dabei lag's vielleicht einfach daran, dass du ausnahmsweise mal ausgeschlafen warst, irgendwie schon deinen Kaffee hattest, ja, irgendwie gerade in einer guten Verfassung warst. Und diesen Moment beobachte ich. Ne, ich hänge ja nicht die 24/7 an deinen Hacken und guck, was du alles so tust und so weiter. Also selbst dann könnte ich ja nicht in dich reingucken, aber ich kriege ja immer nur so Momentaufnahmen mit. Und die benutze ich intuitiv, da denkt man oft ja gar nicht so drüber nach, um zu sagen, die Alina ist halt so ein Typ.
Genau.
Während ich bei mir vielleicht in so einer Situation eher sagen würde, naja, ich war da nur so ein bisschen drüber, irgendwie, was so mein Emotionslevel angeht, weil, ne, ich hatte vorher voll den stressigen Termin und irgendwie zu Hause auch gerade Stress, irgendwie, ich muss mich gerade voll viel kümmern, ich war einfach irgendwie so in a hurry.
Genau. So. Weil das bekommst du ja auch von dir mit. Also du scannst ja dein Umfeld. Mhm. Du scannst aber meistens weniger das Umfeld einer anderen Person. Und so kommt es quasi zu dieser Wahrnehmungsverschiebung, die dann natürlich voll in die Bresche dieser Persönlichkeitstools dann auch schlägt. Also insofern, als dass man Persönlichkeit überbewertet, was das anbelangt.
Ja. Mhm. Und, Und damit kommen wir vielleicht zu diesem Umkehrschluss. Wenn du hast gerade gesagt, 7% Persönlichkeit, 93% Kontext, ungefähr, die so unser Verhalten beeinflussen. Und das, da geht es nicht nur um den Arbeitskontext, sondern sicherlich auch Sportverein, Freundeskreis, Familie und so weiter. Das ist so, wie man sagt, wenn ich meine Eltern besuche, dann bin ich wieder Sohn.
Genau.
Ja, da haben sich Kommunikationsmuster ausgebildet, die setzen sich einfach fort, obwohl ich mittlerweile Mitte 30 bin. So. Aber bei Mutti bin ich wieder Sohn.
Genau, und das hängt ja natürlich auch mit den Erwartungsstrukturen zusammen, ne, die da so auf uns einprasseln, wofür wir auch ein ganz gutes Gefühl haben.
Ja, das müssen wir jetzt vielleicht nicht tiefenpsychologisch analysieren, sondern wir gehen mal zurück in den Arbeitskontext. Worauf ich hinaus will mit den 93% ist, dass sich ein Unternehmen gewissermaßen, das wäre jetzt mal eine Hypothese, die ich in den Raum stelle, sich auch seine Persönlichkeiten erzieht. Ja. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, oder es ist zu verstehen, was ich meine. Also nicht generell die Persönlichkeit von Alina, sondern die Persönlichkeit von Alina Kurswechslerin im Kontext Kurswechsel.
Ja, also ich versuch's mal. Ich habe gerade überlegt, ob man das irgendwie noch mal etwas einfacher formulieren kann. Also vielleicht kann man sagen, dass ein Unternehmen oder eine Organisation eine bestimmte Facette meiner Persönlichkeit irgendwie hervorbringt. Und da würde ich sagen, das hängt mit den ja eben auch benannten Erwartungsstrukturen und so weiter zusammen. Also in meiner Rolle als Kurswechslerin nehme ich ja wahr, was von mir erwartet wird, insbesondere im Team, insbesondere auch von den Kunden und so weiter. Und dementsprechend gebe ich gewisse Anteile von mir rein und gewisse Anteile eben nicht. Das ist auch der Grund, weshalb man zum Beispiel auf der Arbeit relativ oder in den meisten Fällen relativ wenig zum Beispiel über Politik oder andere Themen spricht. Ne? Also gewisse Themen werden ausgeklammert. Mhm. Das ist nicht, dass die bei den Menschen nicht stattfinden, aber sie gehören da einfach nicht hin. Und das meine ich damit, mit einer Organisation formt sich sozusagen ihre Person.
Ja, verstehe ich. Also obwohl du eigentlich ein total politischer Mensch bist, findet genau dieser Teil deiner Persönlichkeit nicht im Kontext von Arbeit statt.
Genau.
Weil das, sag mal so, Politik, Religion, Sex und sowas, das gehört da nicht hin.
Genau, absolut. So.
Gleichzeitig dachte ich gerade, dass ja in meiner Rolle, also ich bin ja im ersten Leben Banker. Mhm. Und bin ja in meiner Rolle als Mitarbeitender in der Bank oder Sparkasse in meinem Fall auch mit einer gewissen Erwartungsstruktur konfrontiert. Aus unterschiedlichen Richtungen. Von meinen Kundinnen und Kunden, von meinen Kolleginnen und Kollegen, von meiner Führungskraft und so weiter. Und das fängt damit an mit verhalte dich professionell, mach keine läppischen Sprüche und so weiter. Mhm. Es geht hier um Geld sozusagen, mhm, so um den Deutschen ihr Geld, mhm, was ja ein sehr sensibles Thema ist. Also es wird von mir eine gewisse Ausstrahlung auch erwartet und ein gewisses Verhalten.
Korrekt.
Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich bin da im falschen Job, ich gehe hier wieder raus, wenn ich feststelle, das gefällt mir nicht, oder ich füge mich dem mehr oder weniger. Natürlich habe ich einen gewissen Interpretationsspielraum, wie ich diese Rolle lebe, die mir dazu gedacht ist. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, nicht diese Rolle zu leben. Sonst müsste ich raus. Und jetzt ist es, und so habe ich das auch verstanden, als ich mich mit diesem Thema intensiver beschäftigt habe. Mal angenommen, ich bin da in einer Rolle, die entspricht überhaupt nicht meiner relativ stabilen Persönlichkeit, um das nochmal aufzugreifen. Dann heißt das nicht, dass ich aber nicht diese Rolle ausfüllen kann. Also ich kann sehr strukturiert sein, ich kann mir jedes Mal auf die Zunge beißen, wenn mir gerade eigentlich ein lockerer Spruch auf den Lippen liegt, obwohl mir das sonst so rausplatzt und so weiter. Mhm. Also ich kann mich dem fügen, aber das war so meine Erkenntnis, das ist ziemlich anstrengend für mich. Also weil ich mich im Grunde genommen permanent entgegen meiner Persönlichkeit verhalten muss.
Ja, man würde das, glaube ich, im Fachsprech sowas sagen wie Selbstentfremdung. Also entgegen der eigenen Präferenzen muss ich verhalten werden, um Anschluss im System herzustellen.
Und ja, also ich spiele da eine Rolle, wo ich immer wieder feststelle, vielleicht auch nur implizit unterbewusst, das bin ich eigentlich nicht.
Genau. Und das ist natürlich ultra anstrengend.
Ja, und dafür helfen diese Tools, glaube ich, schon. Also mir persönlich privat, würde ich gern betonen.
Genau, das ist nochmal eine wichtige Ergänzung, ne? Also, ja, so ein bisschen Klarheit zu bekommen eben über Präferenzen oder auch Bedürfnisse, Temperamente und so weiter. Darauf zielen die meisten Tools ja ab. Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Und alles Weitere würde ich dann schon durchaus als sehr begrenzt sehen, ne? Also insbesondere, wenn wir den Schwenk zur Organisationsentwicklung machen, dann ist ja häufig, also wenn ich mit Menschen spreche, die unseren Kurswechselansatz häufig nicht so kennen, dann wird schnell gesagt, aber ihr müsst doch die Menschen berücksichtigen. Und ich sage dann immer, ja, tun wir ja auch. Und was anscheinend irgendwie häufig so die Erwartung ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Transformation mache oder auch irgendwie, bei vielen heißt es ja auch, ein Change-Projekt anstarte, dann muss ich doch die Bedürfnisse der Beteiligten berücksichtigen. Und ich finde das eigentlich relativ spannend, weil wenn ich jetzt ein größeres Transformationsprojekt irgendwie habe, dann frage ich mich, wie soll ich eigentlich die Bedürfnisse von 1000 Leuten irgendwie berücksichtigen? Ich kann nicht mit 1000 Menschen sprechen. Also da kommt man ja schon ganz natürlich auch eben an seine Begrenzung. Und was nicht heißt, dass es nicht grundlegende Dinge gibt, an denen man sich dafür orientieren kann. Und das tun wir ja auch, ne? Also wir hatten vorhin ja auch von den 3 grundlegenden Motiven gesprochen, die Menschen haben. Und das können wir natürlich auch für Transformation, Organisationsentwicklung und Co. eben mitdenken. Dass wir halt sagen, grundlegend ist es so, dass Menschen sich autonom fühlen wollen, dass sie sich kompetent fühlen wollen und dass sie auch sozial eingebunden werden wollen. Ne? Also Selbstbestimmungstheorem von DC und Ryan wäre das dann an der Stelle. Mhm. Das sind natürlich trotzdem, also da sind wir ja total nah an den Motiven und an der Persönlichkeit der Menschen. Und da können wir natürlich dann auch die Rahmenbedingungen für setzen, ohne dass ich mit jedem sprechen muss, hey, was bist du eigentlich für ein Typ? Weil wenn ich danach gehen würde, das würde man ad absurdum einfach führen. Da kommen wir ja nicht weiter.
Ja, und also ich finde diesen Ansatz deutlich humanistischer, als jetzt von Seiten eines Arbeitgebers oder einer Führungskraft oder vielleicht auch im Team zu sagen, wir machen jetzt mal so einen Persönlichkeitstest, damit wir wissen, wie wir alle ticken. Und darauf eingehen können. Also wir gehen ja grundsätzlich erstmal davon aus, dass Menschen in Ordnung sind.
Genau.
Und dass ich nicht an denen rumfrickeln muss. Wie gesagt, wenn das jemand selber möchte, so wie wir beide jetzt mal so einen Persönlichkeitstest machen, um sich selbst zu reflektieren, hat das großen Wert. Aber wir lassen die Menschen erstmal Menschen sein und gehen davon aus, dass sowas wie Sinnstiftung wird ja immer von gesprochen, dass Sinnfindung einfach stattfinden kann und wir Rahmenbedingungen gestalten. Also wir sind einfach kein Arsch. Das so als Prinzip, ne?
Ja, genau.
Fertig. Und geben den Menschen den Raum, den sie brauchen, um sich auch in diesen Transformationsprojekten zu finden. Und also den Weg finde ich deutlich humanistischer und auch viel, viel stärker im Sinne der Menschen, als über irgendwelche Mindset-Themen zu sprechen und dann auf Basis von Persönlichkeitsprofilen oder vielleicht auch ohne Persönlichkeitsprofile Leuten zu unterstellen, sie hätten noch nicht das Mindset, was wir jetzt brauchen, um irgendwo hinzukommen.
Ja, also absolut. Und dann noch, um zu überlegen, wie kriegen wir die denn jetzt motiviert, ne? Das ist dann halt so das Nächste, weil intrinsische Motivation kann ich natürlich nicht anknipsen. Und da hilft es schon, wenn man sich so an diesen 3 Grundfesten orientiert. Ich wiederhole sie nochmal, einmal Autonomie, Kompetenz, also so eine Art Leistungserleben und soziale Eingebundenheit, also so eine Anschlussfähigkeit halt. Und wenn ich darauf achte in meinen Projekten, dann habe ich erstmal schon eine ganz gute Möglichkeit, die Leute den Rahmen zu stellen, damit sie eben ihre intrinsische Motivation finden können. Weil mehr kann ich eh nicht tun.
Ja, wenn ich da die Brücke nochmal schlage, die ich vorhin angeboten habe von Motiven zur Motivation, dann muss ich ja sagen, also um Motivation muss sich niemand kümmern, weil Menschen sind doch motiviert. Wir haben ja alle Motive,
ja, genau.
Ne, die wir irgendwie versuchen zu befriedigen. So, und da nicht von außen an dir rumzumachen und irgendwie zu versuchen, da in dein Innerstes irgendwie rein und Motive irgendwie anzufassen, finde ich deutlich respektvoller. Zwischenmenschlich ist das viel mehr meine Idee davon, wie gehen wir als erwachsene Menschen eigentlich miteinander um, sondern ich konzentriere mich auf die Rahmenbedingungen und wir haben das ja auch gerade hergeleitet, mal angenommen, diese Zahlen stimmen, 97 zu 3? Nee. 93 zu 7?
Ja, genau.
So rum, also dass 93% deines Verhaltens und auch deines Denkens in diesem Kontext eben von dem Kontext abhängen, dann darf ich mir ja auch bei der Frage mal so ganz ganz sachlich, wenn ich mich auf den Erfolg eines Change-Projektes oder eines Transformationsvorhabens konzentrieren möchte, greife ich mir die 7 oder die 93%?
Ja, und jetzt hast du, glaube ich, auch, jetzt sind wir nah da dran, weshalb so viele Change-Vorhaben scheitern, ne?
Weil die mit dem Mindset anfangen.
Ja, also das ist, soll jetzt überhaupt nicht, nicht böse klingen, aber es ist ja eine Beobachtung. Also viele Modelle, die sich mit Veränderungen auseinandersetzen, starten beim Menschen. Da muss ich eine Awareness herstellen, ein Desire, also ne? Und dann wird das so durchdekliniert. Und wenn man sich dann mal fragt, so wie soll das denn gehen? Also wie soll ich denn bei 1000 Menschen irgendwie einen Wunsch für ein Veränderungsvorhaben? Also da komme ich ja gar nicht ran. Und deswegen so dieser umgekehrte Weg, humanistisch vorzugehen, zu sagen, wir frickeln nicht an den Menschen rum, was nicht heißt, dass wir nicht mit den Menschen sprechen und uns eher auf die Rahmenbedingungen zu konzentrieren, dann kommt der Rest von alleine, ist für mich bisher definitiv das wirkungsvollere Vorgehen. Und auch das, wo ich erlebe, dass Menschen total zufrieden sind und auch aufblühen und auch Bock haben mitzuziehen.
Naja, wir arbeiten ja mit ihnen zusammen.
Genau. Ja.
Und gehen nicht rein und sagen, wir arbeiten erstmal an den Menschen.
Ja, richtig.
Weil das Mindset noch nicht stimmt. Und also, wenn ich diesen Satz mal so falsch wie er ist, das Mindset stimmt noch nicht, es kann ja noch nicht stimmen zu Beginn so eines Prozesses. Denn das Mindset, was ich heute habe, ist ja das Ergebnis meiner persönlichen Lerngeschichte, also der Erfahrung, die ich gemacht habe und so weiter. Und wenn ich jetzt ein stockkonservatives Unternehmen habe, ich übertreibe mal ganz bewusst, das sagt, wir haben erkannt, wir müssen an verschiedenen Stellen Veränderungen anstoßen. Ja, wir müssen agiler werden oder was auch immer. Dann können ja die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten und sich also auf genau diesen Kontext und diese Kultur jeden Tag beziehen, die können ja noch gar kein agiles oder whatever Mindset haben. Das kann ja nur am Ende dieser Reise stehen.
Ja, genau.
Also das zieht sich mit sozusagen durch die Erfahrungen, die ich als Mensch mache. Und diese Erfahrungsräume bieten wir auch durchaus an.
Da geht es darum, quasi in die Aktion zu kommen. Und dann kann man natürlich am Ende immer noch mal darüber reflektieren, was hat das jetzt mit uns gemacht, und das auf eine bewusste Ebene holen. Das ist ja auch alles ganz, ganz super und ganz richtig. Aber genau, anfangen und dann reflektieren. Genau.
Ja, und das schließt ja nicht aus, dass wir nicht miteinander sprechen können. Als Kolleginnen und Kollege, die ein gutes Verhältnis zueinander haben und ich zwischendurch mal frage, Mensch, Alina, wie geht's dir eigentlich?
Ja, das ist nicht verboten.
Genau, nur dieses institutionalisierte Mindset rumgeschraube. Ich formuliere das absichtlich gerade, nee, es ist gar nicht wertend, wie ich das sage eigentlich, oder? Nee, also so neutral, wie ich das gerade formuliert habe, wir würden das nicht empfehlen. Vielleicht kommen wir mal so.
Ja, anders. Also es gibt wirkungsvollere Möglichkeiten. Ja, Arne, ich glaube, dann haben wir es, ne? Es war ein wilder Ritt durch die Persönlichkeitspsychologie hin zur Systemtheorie.
Ja, und vielleicht sprechen wir jetzt nochmal drüber, ob du der rote Typ bist oder ich. So reflexiv auf unsere letzte Dreiviertelstunde.
Also im Kontext Podcast glaube ich das nicht, aber wir können ja gleich nochmal schauen.
Genau, ja. Wir wagen jetzt mal den Kontextwechsel und gucken, ob sich was verändert.
Okay.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören. Falls irgendwelche Fragen oder Kommentare und so, wir sagen das immer, wir machen das total gerne, dass wir über LinkedIn oder Twitter mit euch in den Austausch gehen, oder meistens kriegen wir E-Mails tatsächlich, da freuen wir uns auch drüber. Also feuerfrei über die üblichen Kanäle oder podcast@kurswechsel.jetzt. In diesem Sinne, mir hat's ganz viel Spaß gemacht, Alina.
Danke, Arne.
Bis auch. Zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.